SWR aktuell, global.
Die Umweltsendung mit Axel Weiß und heute geht's bei uns vor allem um den Wandel. Da ist der Klimawandel, der etwa in Spanien zu Trockenheit und illegalen Brunnen führt. Die Extremwetter wandeln aber auch unsere Ernährungssicherung. Schon gibt's veganen Lachs aus dem 3D-Drucker und Zellkulturprodukte könnten zum Standard werden. Künstliches Essen aus der Retorte, ist das die Zukunft?
Also wenn man es richtig macht, dann hat man insgesamt einen enormen ökologischen Benefit.
Vom Ende der Landwirtschaft heißt ein spannendes neues Buch, das der Nachhaltigkeitsforscher Oliver Stengel geschrieben hat. Und über diesen Kulturwandel habe ich mit ihm gesprochen. Dazu also gleich mehr. Jetzt aber erstmal zum Klimawandel. Da hat Werner Eckert Neuigkeiten.
Die Schneesaison in den mittleren Lagen der Alpen ist rund einen Monat kürzer als vor 50 Jahren. Das geht aus einer Analyse hervor für die Forscher aus allen Alpenländern, die Daten von mehr als 2000 Messstationen ausgewertet haben. Der Schnee kommt später, aber vor allem im Frühling gibt es immer früher Grün statt Weiß. Das ist regional unterschiedlich. In den wärmeren Südalpen hat sich die Zeit mit Schneebedeckung um bis zu 34 Tage verkürzt. In den Nordalpen sind es teilweise nur 22 Tage. Die Forscher von vielen renommierten Instituten haben die umfassendste Analyse zu diesem Thema vorgelegt, die es bisher gibt. Sie betrachten den Zeitraum zwischen 1971 und 2019. Die Autoren der Studie, die in dem Fachblatt Cryosphere veröffentlicht ist, nennen den Klimawandel als Ursache. Auch wenn man das nicht konkret untersucht habe, sei klar, dass der Schnee aufgrund höherer Temperaturen früher und schneller schmilzt, kommentiert Michael Mathieu, der Hauptautor vom Institut für Erdbeobachtung in Bozen.
Auch andernorts fehlt Niederschlag. In der Mongolei und China zum Beispiel, da fegen Staubstürme übers Land. Ruth Kirchner.
Fernsehbilder aus der Mongolei zeigten gigantische Sand- und Staubwolken über Siedlungen und umgestürzte Strommasten. Die Katastrophenschutzbehörde in Ulaanbaatar sprach laut Medienberichten von mindestens 6 Toten und Dutzenden Vermissten. Im benachbarten Nordchina fegte der Sandsturm über 12 Provinzen hinweg. In der 20-Millionen-Metropole Peking verdeckten Staub und Sand die Sicht auf die Wolkenkratzer. Die Luft und der Himmel waren in ein gelbliches Licht getaucht. Die Sicht lag teilweise bei deutlich unter 1000 Metern. Über 400 Flüge mussten gestrichen werden. Die Luftqualität in Peking und anderen Städten Nordchinas war schon in den letzten Tagen sehr schlecht, wegen des von Industrie und Autoverkehr verursachten Smogs. Jetzt erreichte die Feinstaubkonzentration gefährliche Werte. Sie lag vielerorts mehr als 20 Mal über dem von der WHO empfohlenen Grenzwert. Im Frühjahr gibt es in der Mongolei und Nordchina immer wieder Sandstürme. Kräftige Winde tragen Sand und feinen Staub aus der Wüste Gobi übers Land. Der Sturm gilt als der heftigste seit 10 Jahren.
Und was macht man, wenn es zu trocken ist? Bewässern. Notfalls aus illegalen Brunnen. In einem der bedeutendsten europäischen Naturschutzgebiete in Spanien, der Cote de Doñana, gibt es hunderte solcher Brunnen, die den Grundwasserspiegel im wertvollen Feuchtgebiet senken. Jetzt hat eine gerichtliche Aufarbeitung begonnen. Reinhard Spiegelhauer.
Der WWF prangert schon seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten, die Untätigkeit spanischer Behörden an. Mehrere unter Naturschutz stehende Feuchtgebiete in Spanien sind durch Trockenheit akut bedroht. Seit den 80ern steigt der Wasserbedarf in der Landwirtschaft. Oft liegen sogar die Felder, auf denen angebaut wird, auf geschütztem Land. Auch an der Cote Doñana, die sogar Nationalparkstatus hat.
Es ist ein in Europa einzigartiges Gebiet für hunderttausende Zugvögel, sagte Rafael Seis vom WWF.
Ein strategisch wichtiger Punkt auf dem Zug nach Afrika und zurück. Um die 2000 Hektar wilder Plantagen soll es hier geben, bis zu 1500 illegale Brunnen. Manche Landwirte in der Gegend geben offen zu, dass sie ohne Genehmigung gebohrt haben. Sie brauchen das Wasser, sagen die Bauern, und viele haben sich in einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen. Wenn wir Wasser anderweitig bekommen, machen wir die Brunnen dicht, verspricht Cristobal Picon, Sprecher der Landwirte.
Una vez que le dé el agua superficial, se cerraban esos pozos.
Überhaupt seien die Brunnen gar nicht illegal, sondern nur nicht genehmigt, weil sich die Verwaltung in den letzten 40 Jahren geweigert habe, sie zu genehmigen.
Porque la administración durante 40 años nunca la han querido regularizar.
Eine Logik, der weder die UNESCO noch die EU folgen. Die UNESCO hat mehrfach damit gedroht, den Nationalpark zum gefährdeten Weltnaturerbe zu erklären. 2017 hat die EU wegen der Zustände rund um die Grundwasserausbeutung ein Verfahren gegen Spanien eingeleitet. Inzwischen werden rund um den Nationalpark illegale Brunnen punktuell geschlossen.
Die Zentralregierung hat im Januar eine neue Genehmigung für die Bewässerung mit Leitungswasser erteilt, das außerhalb des Einzugsgebietes der Cotodonianer gewonnen wird. Cristobal Picón von der Bewässerungsinteressengemeinschaft freut sich. 150 bis 170 Brunnen können geschlossen werden. Insgesamt werden jetzt 810 Hektar anderweitig bewässert. Das ist für die Landwirte in der Provinz Huelva sehr wichtig. Und es trägt dazu bei, dass sich der Grundwasserspeicher 27, aus dem sich die Cotodoniana speist, erholen kann. Aber mehr als 1000 Brunnen holen weiter unerlaubt Wasser aus dem Grundwasserspeicher des Nationalparkes. Sie von jetzt auf gleich zu schließen, allen Betreibern den Prozess zu machen, fast unmöglich. Und trotzdem, wir müssen die Kriminellen stoppen, sagt Felipe Fuentelsath vom WWF. Denn auch die Landwirte, die sich an die Vorschriften halten, leiden unter denen, die illegal Wasser abzapfen. Die Fälle, die ab heute in Huelva verhandelt werden, hören sich besonders dreist an. Die 13 angeklagten Landwirte hätten Brunnen gebohrt, obwohl ihnen völlig klar gewesen sei, dass sie keine Genehmigung dafür bekommen würden, so die Staatsanwaltschaft. Die mitangeklagten Bürgermeister hätten nicht nur die Augen zugedrückt, sondern auch dann nichts unternommen, als sie von der oberen Wasserbehörde dazu aufgefordert worden seien. Die Staatsanwaltschaft fordert nun Haftstrafen. Die abschreckende Wirkung dürfte nach bisherigen Erfahrungen allerdings trotzdem gering bleiben.
Der Klimawandel macht der Landwirtschaft weltweit vielerorts zu schaffen und das wird eher schlechter als besser. Dabei schrumpft dann auch noch die Artenvielfalt. Was tun? Konferenzen haben bisher relativ wenig gebracht, aber es gibt auch noch andere Ideen, revolutionäre Ideen, die von Professor Oliver Stengel zum Beispiel.
Global. Das Gespräch.
Herr Stengel, Sie haben gerade ein Buch veröffentlicht vom Ende der Landwirtschaft, wie wir die Menschheit ernähren und die Wildnis zurückkehren lassen. Kurzfassung, wie soll denn das gehen?
Dazu muss man wissen, dass die Sachen, die wir essen, aus Zellen bestehen. Also das bezieht sich auf tierische Produkte genauso wie auf pflanzliche Produkte. Und die Idee ist eigentlich, dass wenn man zum Beispiel vom Fleisch Muskelzellen nimmt und diese vermehrt, dann kann man daraus letztlich genau das gleiche Produkt machen, was man hätte, wenn man ein Tier heranzüchtet, das anschließend schlachtet und dann zu Frikadellen oder Steaks verarbeitet. Vereinfacht gesagt ist das also mit Fleisch möglich und man kann das auch mit pflanzlichen Produkten machen. Der Vorteil dieser neuen Verfahren ist freilich, dass wir auf die großen Acker- und Weideflächen nicht mehr angewiesen sind, die maßgeblich zum Artensterben beitragen, weil das keine Lebensräume mehr sind für eine vielfältige Artengemeinschaft und die auch zum Klimawandel beitragen können.
Ja, sehen Sie keine anderen Möglichkeiten als tatsächlich eine komplett technisierte Landwirtschaft ohne ein Wirtschaften noch draußen in der Landschaft?
Ja, wir stehen nun mal vor der historisch neuen Situation, dass wir im Verlauf des 21. Jahrhunderts 10 bis 11 Milliarden Menschen sein werden. Das ist eine immense Anzahl und diese große Menge an Menschen muss irgendwie gesättigt werden. Und die klassische Landwirtschaft, die vor 12.000 Jahren erfunden wurde, das ist eigentlich eine Form der Lebensmittelherstellung gewesen für eine sehr, sehr kleine Anzahl von Menschen. Und das hat damals einigermaßen gut geklappt, aber es hat sogar sehr gut geklappt, denn nur deswegen konnte sich die Anzahl der Menschen so sehr vermehren. Das Problem ist halt, dass zum einen von der Land- und Viehwirtschaft große Umweltprobleme ausgehen, die mittlerweile planetare Dimensionen erreicht haben. Und dann ist es so, dass Menschen obendrein noch vielfältig negativ in die globalen Ökosysteme eingreifen und letztendlich das globale Ökosystem eben so sehr verändern, dass das, was lange Zeit funktioniert hat, in Zukunft nicht mehr so gut funktionieren wird. Und man sieht es ja jetzt schon an den Ernteerträgen, die abnehmen.
Okay, muss einfach mal nachfragen. Es gibt ja aber auch Leute, die sagen, es ist eigentlich genug Essen da, wir verschwenden nur ohne Ende, werfen weg ohne Ende, wir Industrieländer brauchen zu viel Ressourcen. Müssten wir nicht eher für politische Veränderungen sorgen, für mehr Gerechtigkeit, um weniger zu verschwenden?
Also wir könnten mit dem, was wir vielleicht einsparen, man müsste das mal genau ausrechnen, wenn man die Verschwendung tatsächlich stoppt und wenn man den Konsum tierischer Lebensmittel zurückfährt, dann könnte man damit 10 oder 11 Milliarden Menschen ernähren, ohne dafür zusätzliche Acker- und Weideflächen zu brauchen. Davon gehe ich tatsächlich aus. Allerdings ist es ja so, dass schon die momentane große Anzahl von Acker- und Weideflächen, und Sie müssen sich das so vorstellen, dass ungefähr 40 vielleicht sogar 45% der eisfreien Erdoberfläche Acker- oder Weideflächen sind. Die würden dadurch nicht verschwinden. Die sorgen nach wie vor für die Umweltprobleme, die wir haben. Und wie gesagt, die Umweltbedingungen verändern sich. Also das ist etwas, was die Lebensmittelsicherheit tatsächlich bedroht. Man müsste eigentlich, wenn man dafür sorgen wollte, dass die Menschen eine sichere Ernährungsgrundlage haben, müsste man die die Produktion von Lebensmitteln auf verschiedene Standbeine setzen. Und dazu zählen eben auch die neuen Verfahren, sei es jetzt zelluläre Verfahren oder eben, dass man in Innenräume oder am besten in vertikale Farmen hineingeht.
Wie weit ist denn das technisch eigentlich?
Da muss man jetzt schauen. Also es gibt schon zum Beispiel Vertical Farms, die produzieren auch schon eine größere Spektrum an pflanzlichen Lebensmitteln. Und die setzen sich tatsächlich zunehmend durch, vor allem in Asien, aber auch in Nordamerika. Und Asien, das ist Singapur, das ist Japan und China.
Und bei den Zellkulturen?
Bei den Zellkulturen ist es so, sie können, zum Beispiel in Tel Aviv oder in der Nähe von Tel Aviv gibt es ein Restaurant, da kriegen sie Hühnchenfleisch, das aus Zellkulturen produziert oder hergestellt wurde. Das sind Pioniere. Man kann dieses Fleisch von jedem beliebigen Tier tatsächlich auch schon herstellen, aber noch nicht in den großen Mengen, die man bräuchte, um, die Menschheit satt zu bekommen. Das ist etwas, das wird jetzt 10, 20 Jahre dauern, bis man wirklich sehr, sehr große Mengen hat. Also die großtechnische Umsetzung ist da eher das Problem, nicht die Herstellung an sich. Was Sie auch schon kaufen können, ist, das sind Milchprodukte, die ohne Kühe hergestellt wurden. Jedenfalls in den USA, in Europa sind wir da noch nicht so weit. Aber da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das bis zum Jahr 2025 auch in der EU der Fall sein wird. Es scheint auch zunehmend notwendig zu sein, auf diese neuen zellulären Verfahren umzusteigen, weil gerade der Klimawandel Umweltbedingungen so sehr verändert, dass sie für Land- und Viehwirtschaft auch zunehmend ungünstiger werden. Stichwort, es vermehren sich heiße Trockenperioden, in denen es also nicht genug regnet. Oder aber auch, die können abgelöst werden von Perioden, in denen es zu viel regnet. Und all das ist zum Beispiel für Ernten schlecht. Und tatsächlich gibt es Studien, die zeigen, dass seit den 1980er Jahren, also zwischen 1980 und 2019, die Ernten weltweit für Mais, Winterweizen, Sojabohnen und Reis auch schon abgenommen haben.
Urs Nickli, der langjährige Leiter eines großen Forschungsinstituts für biologische Landwirtschaft, hat gerade auch ein Buch veröffentlicht. Da kommt er zwar auch zu dem Schluss, dass die derzeit praktizierte Biolandwirtschaft den Planeten nicht ernähren kann. Er hält das System aber für reformfähig und nachhaltig für machbar. Sie sind ja ausgesprochen skeptisch, dass das funktionieren kann. Was sind denn da Ihre Gründe?
Das Problem, zumindest bisher, ist das Problem gewesen, dass der Bioanbau nicht so ertragreich ist wie die intensive Landwirtschaft. Im Schnitt ist es so, dass die Ernteerträge so 15-20% geringer sind. Das würde bedeuten, dass man mehr Fläche benötigt. Und mehr Fläche wiederum, letztendlich sind es ja auch beim Bioanbau Monokulturen, die dort angelegt werden. Sie werden zwar, wie gesagt, nicht mit Giften besprüht, aber es sind immer noch Monokulturen. Und das ist also etwas, das der Regeneration der Artenvielfalt nicht wirklich weiterhilft. Und zweiter Punkt, wenn genau das so weitergeht, was wir seit 2015 zum Beispiel in Europa erleben, dass die Sommer eben heißer und trockener werden, dann wird es natürlich auch der Bioanbau schwierig haben, von Missernten verschont zu bleiben.
Sie denken, dass es nicht ausreichen würde, mal für ein Ende der Fleischexzesse zu sorgen?
Das wäre sicherlich die Königslösung, wenn man es schaffen würde, die kollektive Ernährungsweise tatsächlich dahingehend zu verändern, dass weniger tierische Produkte konsumiert würden. Dann bräuchte man nämlich weniger Weideflächen. Und da ungefähr ein Drittel der weltweiten Ernten in Viehfutter verwandelt werden, bräuchte man noch ein Drittel weniger Ackerflächen. Das wäre tatsächlich sehr hilfreich.
Einer der Gründe des Widerstands gegen grüne Gentechnik ist ja der, dass man von einer ganz starken Monopolisierung der Ernährung wegkommen will oder die möglichst nicht noch weiter treiben will. Also was jetzt die Zellkulturen angeht, ist das ja im Grunde noch krasser, oder?
Ja, nicht mal unbedingt, denn zum Beispiel, wenn man jetzt auf die Fleischproduktion achtet, die Zellen dort werden genetisch überhaupt nicht verändert. Man nimmt einfach ein paar Zellen, meinetwegen von einem Rind, ein paar Muskelzellen, es sind auch gar nicht mal viele, und vermehrt die dann. Und die kann man in einer sehr großen Dimension vermehren und kann daraus dann Lebensmittel herstellen. Das geht also völlig ohne genetischen Eingriff.
Nur sind Sie ja Professor für nachhaltige Entwicklung. Wie nachhaltig ist denn das, was Sie da propagieren?
Da gibt es auch schon erste Studien, die sich allerdings bislang vor allem auf die alternative Fleisch- und Milchproduktion beziehen. Zunächst einmal ganz klar, Sie haben fast keinen Flächenverbrauch, wenn Sie den zellulären Ansatz wählen. Und was auch mindestens 90% geringer ist, ist der Wassereinsatz. Wenn Sie zum Beispiel Milch produzieren, dann müssen Sie eine Kuh, bis sie denn überhaupt zum ersten Mal Milch gibt, mehrere Jahre lang Wasser zum Trinken geben. Und diese großen Tiere verbrauchen sehr viel Wasser. Und sie brauchen natürlich auch sehr viel Futter. Und auch das fällt natürlich weg, also die Anbauflächen dafür. Was sie brauchen für die zelluläre Herstellung, das sind Tanks mit Flüssigkeit, in denen die Zellen, zum Beispiel Muskelzellen für die Produktion von Fleisch, hineinkommen. Und diese Tanks, in diesen Tanks muss es so warm sein wie im Körper einer Kuh, 37 Grad. Und dafür braucht man natürlich Energie, um diese Wärme dauerhaft bereitstellen zu können. Und das ist bislang so der einzige und auch größte negative Umweltimpact, wenn nämlich diese Wärmeenergie aus fossilen Energieträgern gewonnen wurde, dann haben sie eine vergleichsweise schlechte CO2-Bilanz. Aber wurde sie aus erneuerbaren Energieträgern gewonnen, dann, naja, verkehrt sich diese Bilanz auch wieder ins Positive. Also wenn man es richtig macht, dann hat man insgesamt einen enormen ökologischen Benefit.
Oliver Stengel war das. Er hat ab April eine Professur für Nachhaltigkeit an der Hochschule Bochum inne. Sein Buch heißt Vom Ende der Landwirtschaft, erschienen bei Ökom für 20 Euro. Und dass künstliche Nahrungsmittel auf natürlicher Grundlage bereits in der Lebensmittelpraxis existieren, das zeigt ein Blick nach Wien.
Schmeckt wie Lachs. Also, ich finde es super.
Michael Böhm ist überzeugt. Er hat gerade im zweiten Wiener Bezirk bei einer Verkostung in ein Bagel gebissen. Belegt ist das runde Gebäck mit dem typischen Loch in der Mitte mit einem besonderen Produkt. Mit veganem Räucherlachs aus dem 3D-Drucker.
Ich wäre jetzt überzeugt, dass das echter Fisch ist. Vom Geschmack und von der Konsistenz, von der Farbe her. Ich finde es gut.
Robin Simser hat die Verkostung organisiert. Er ist einer von drei Gründern des Startups Revo Foods, das hinter dem veganen Räucherlachs steckt. Es seien zwar einige pflanzliche Alternativen für Fleisch auf dem Markt und auch vegane Fischstäbchen und Sojathunfisch gäbe es schon, räumt Robin Simser ein.
Aber wenn man jetzt denkt an Lachs, den meistgegessenen Fisch auf der Welt, da gibt es eigentlich noch gar keine guten Produkte für Leute, die sich ein bisschen nachhaltiger ernähren wollen. Und das haben wir als große Chance gesehen und haben heute jetzt die erste Verkostung von unserem veganen Lachs.
Robin Simser und seine Startup-Partner kommen aus den Bereichen Lebensmittelwissenschaft und Engineering. Sie haben lange getüftelt, denn es ist alles andere als einfach, Geschmack, Konsistenz und Aussehen von Fisch künstlich herzustellen. Am Ende hat sich eine Mischung aus Erbsenproteinen, Algenextrakten, Pflanzenfasern und pflanzlichen Ölen durchgesetzt. Daraus wird eine Art Teig gemacht, der dann erhitzt und in einen 3D-Drucker gegeben wird.
Mit herkömmlichen Methoden ist es fast unmöglich, ein so komplexes Produkt wie Lachs in dieser Weise herzustellen. Also Lachs hat ja diese orangen Muskelfasern, das weiße Bindegewebe und das erfordert eine sehr, sehr genaue Kontrolle über die Struktur des Produktes. Das hat man mit fast keiner anderen Herstellungsmethode, aber mit dem 3D-Druck hat man die komplette Kontrolle über die Struktur. Und dafür ist es dann perfekt geeignet für Produkte wie Lachs.
Volker Lammers arbeitet für das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik in Niedersachsen. Aus seiner Sicht hat der Wiener Druckerlachs durchaus Potenzial.
Wenn Sie mich das vielleicht vor 5 oder 10 Jahren gefragt hätten, hätte ich noch gesagt, es ist wirklich nur eine kleine Nische. Und damals waren die Produkte auch noch nicht so gut. Aber mittlerweile hat sich meine persönliche Meinung auch dazu geändert. Und ich sehe schon sogar die Notwendigkeit, dass wir mehr in diesem Bereich machen, um eben diese Produkte noch besser zu machen.
Auch Robin Simser ist überzeugt, dass Ersatzprodukte wie sein veganer Lachs längst das Nischendasein verlassen haben. Auch dank eines wachsenden Bewusstseins der Verbraucher, dass industrielle Tierhaltung sehr umweltschädlich sein kann und auch große Fischfarmen und Aquakulturen einen negativen Einfluss auf die Umwelt haben. Noch kann man den veganen Räucherlachs nirgendwo kaufen. Robin Simser rechnet aber damit, dass es in wenigen Monaten soweit sein wird.
Wir sehen, dass das gerade der Zeitgeist trifft. Wir werden sehr oft angeschrieben von Leuten, die das toll finden, die das gerne probieren würden, aber die das auch gerne in ihrem Lokal verkaufen würden. Deswegen haben wir hier in Wien jetzt ein kleines Partnernetzwerk aufgebaut aus mehreren Lokalen, wo wir die Produkte am Anfang verkaufen werden, aber dann natürlich auch gerne möglichst bald auch in andere Länder expandieren, wie zum Beispiel auch Deutschland oder die Schweiz.
Ja, genau. Ich finde, dass das auch
zurück bei der Verkostung im Bagelshop in Wien.
Sehr rauchig, sehr fischig.
Auch Jasmin Speer ist vom veganen Lachs angetan. Sie gibt dem Fisch aus dem 3D-Drucker gute Zukunftschancen.
Sobald es sozusagen dann auch preislich massentauglich ist, denke ich, ist das auf jeden Fall zukunftstauglich, absolut.
Django Vedarica, ARD-Studio Wien.
Also ich bin gespannt, welchen Stellenwert Nahrungsmittel aus Zellkultur auf Dauer haben werden. Eins ist jedenfalls klar, wenn wir ins Weltall wollen, andere Planeten womöglich besiedeln, dann werden wir unsere Nahrung in so einer Richtung umstellen müssen. Und was wir im All auch dringend brauchen, sagt nicht nur unser US-Korrespondent Arthur Landwehr, sind klare Regeln und Umweltschutzgesetze.
All of our heavy industry will be moved off planet. And Earth will be zoned residential and light industrial.
Das ist die Vision von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Die gesamte Schwerindustrie, alles was Dreck macht oder Kohlenstoff verbrennt, wird im All untergebracht. Die Erde ist zum Wohnen und für leichte Industrie reserviert. Thomas Zurbuchen nimmt das sehr ernst. Der Amerikaner-Schweizer Abstammung ist Wissenschaftsdirektor der NASA und einer der einflussreichsten Menschen in der Weltraumindustrie.
Das Gefühl, dass es unglaublich wichtig ist, die Erde sauber zu halten. Und wenn der Raum damit helfen kann, ist das etwas, das man sich überlegen muss.
Auch wenn das mit den Fabriken noch Jahrzehnte dauert, im All entstehen neue Businessmodelle. Der erdnahe Raum füllt sich schon jetzt. Mehr als 5.700 aktive Satelliten, 10.000, die bereits Weltraumschrott sind, umkreisen die Erde. An die internationale Raumstation soll 2024 ein Hotel angebaut werden, dann Labore und Produktionsanlagen. Zwei Raketenstarts die Woche sind die Prognosen allein für die USA in den nächsten Jahren.
The whole goal here is to commercialize our activities in low Earth orbit.
Wir wollen unsere Aktivitäten im erdnahen Raum kommerzialisieren. Das war die Mission des früheren NASA-Chefs Jim Bridenstine. Natürlich ist viel Platz da oben und doch wird es eng, wenn Wissenschaft, Satellitenwirtschaft, Fabriken und eines Tages vielleicht auch Mülldeponien zusammenkommen. Da kommt man sich dann leicht in die Quere.
Im tiefen Erdumlaufbahn braucht es so ein Umweltschutzgesetz. Also es braucht gute Richtlinien. Wie sollen sich gute Partner verhalten relativ zueinander?
Es gibt internationale Vereinbarungen über das Weltall, in denen es vor allem auch um Haftung geht. Aber die Frage, was eine ökologisch verantwortliche Weltraumwirtschaft ist, hat bei der Entwicklung der 400 Milliarden Dollar starken Industrie bisher kaum eine Rolle gespielt. Gleiches gilt für den Mond. China und Russland haben eine gemeinsame Mondstation angekündigt. Die USA planen ebenfalls eine. Von dort soll es weiter zum Mars gehen. Aber der Mond ist kommerziell interessant geworden. Wertvolle Metalle und die für die Elektronikindustrie so wichtigen seltenen Erden soll es dort geben. Und es geht um gefrorenes Wasser am Südpol.
You can extract that water, turn it into rocket fuel. That's going to be like oil business here on Earth.
Wir können das Wasser herausholen, zu Raketentreibstoff umwandeln. Das wird wie die Ölindustrie hier auf der Erde, sagt John Thornton von der Firma Astrobotics, die einen Lieferservice zum Mond aufbaut und im Herbst die ersten Roboter dorthin fliegt. Wenn die ersten Bagger den Boden öffnen, das wenige Wasser angezapft wird, stellt sich die Frage, ob die Menschheit diesmal sparsamer und bewusster mit diesen Ressourcen umgeht.
Genauso wie, dass wir eben Naturschutzgebiete auf der Erde haben, die wir wirklich schützen wollen von allen Industrien. Das ist unglaublich wichtig, dass wir auch das tun im Raum.
Für Zurbuchen geht es auch um Wissenschaft, deren Interessen nicht immer mit denen der Industrie vereinbar sind. Deshalb, so sagt er, werde schon jetzt miteinander gesprochen.
Dass wir einander verstehen und auch einander erklären, was die wichtigen Werte sind, die wir haben in unserem Gebiet. Es ist unglaublich wichtig für mich zum Beispiel, dass wenn kommerzielle Firmen auf den Mars gehen, dass sie eben nicht die Wissenschaft zerstören.
Darin sieht Zurbuchen eine seiner Aufgaben, von Anfang an diesen Ausgleich zu suchen, wenn man so will, Raumfahrt nachhaltig zu organisieren.
Es ist unglaublich wichtig, dass wir die Diskussion jetzt haben und sagen, was das heißt. Und das heißt nicht, dass sie nicht gehen sollen, absolut nicht, das ist nicht die Frage. sondern wirklich, dass man Verständnis bildet.
Die NASA hat durchaus ein Interesse daran, dass sich der Wirtschaftsraum ins All ausdehnt. Sie profitiert auch davon, weil damit die Preise dramatisch fallen und sie für ihre Aufgaben auf vorhandene Anlagen zurückgreifen kann.
So viel zur Umwelt und Nachhaltigkeit für heute. Das war Global, die Umweltsendung. Nächste Woche gibt's eine neue. Bis dahin, tschüss, sagt Axel Weiß und machen Sie es gut.